Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Josephine Schulz, guten Abend. Seit knapp 2 Jahren ist die Große Koalition im Amt. Das bedeutet, ungefähr die Hälfte der Regierungszeit ist rum. Von Anfang an war vereinbart, dass zur Halbzeit Bilanz gezogen wird, wie die gemeinsame Arbeit bis dahin gelaufen ist. Und viele GroKo-Kritiker haben darin auch immer die Chance gewittert, vielleicht doch eher früher als später aus der Koalition auszusteigen. Jetzt ist der Zwischenbericht da. Und was drinsteht und was das für die Zukunft der schwarz-roten Koalition bedeuten könnte, das ist gleich unser erstes Thema. Die sogenannten Wirtschaftsweisen haben ihr jährliches Gutachten vorgelegt mit eher durchwachsenen Aussichten für die Konjunktur und Heiko Maas musste heute im Bundestag Rede und Antwort stehen. Welche Figur der Außenminister dabei gemacht hat und warum die Kritik an ihm nicht abreißt, auch darüber berichten wir gleich. Und in unserer Sendung Hintergrund ab 18.40 Uhr geht es heute darum, wie die DDR mit ihren Staatsfeinden umgegangen ist, und zwar im Haftkrankenhaus der Stasi. Im Grunde wird, seit die Große Koalition ihre Arbeit aufgenommen hat, schon über ihr Ende geredet. Vor allem unter den Sozialdemokraten gab und gibt es ja viele Kritiker an dem Bündnis mit der Union und die sehen eine ganze Reihe von Gründen, aus der Regierung auszusteigen. Seit heute liegt die Zwischenbilanz zur Arbeit der Regierung vor, aber die ist alles andere als eine gegenseitige Abrechnung. Gudula Geuter mit den Einzelheiten und Reaktionen.
Zusammen mit den Bundestagsfraktionen von CDU, CSU und SPD haben wir viel erreicht und umgesetzt, aber es bleibt auch noch viel zu tun. So pathosfrei bilanziert die Bundesregierung ihr Wirken in ihren ersten 19 Monaten, um dann faktenreich und nüchtern unter der Überschrift Bestandsaufnahme aufzuzählen auf 83 Seiten.
Ich kann selbstverständlich jetzt hier nicht auf alle diese Maßnahmen eingehen, will nur sagen, von 300 großen Maßnahmen, die wir uns vorgenommen haben, haben wir 2/3 auf den Weg gebracht oder schon vollendet. Das zeigt, dass wir arbeitsfähig und arbeitswillig sind.
Die Bundeskanzlerin nutzt die Präsentation des Gutachtens des Sachverständigenrates für ihre Kurzbewertung. Die Anregung der Wirtschaftsweisen werde man berücksichtigen für das, was zu tun bleibt, betont Angela Merkel. Man habe Antworten gegeben auf Wandel in Struktur, Energieversorgung, Mobilität und Arbeitswelt. Mit Familienförderung, Wohnungsbaupaketen, Zukunftsinvestitionen habe man viel für gleichwertige Lebensverhältnisse getan. Das und vieles mehr trägt der im Kabinett zur Kenntnis genommene Bericht zusammen. Auf was wir bereits auf den Weg gebracht haben, folgt zu jedem Thema Teil 2, was wir noch vorhaben. Vom Bundesverfassungsschutzgesetz über Hilfen für klamme Kommunen und die Grundrente, die heute weder Angela Merkel erwähnt noch ihr Vizekanzler von der SPD. Olaf Scholz, der klare GroKo-Befürworter als Kandidat für den SPD-Vorsitz zusammen mit Clara Geiwitz, lobt die Arbeit und lobt, dass die SPD diese Halbzeitbilanz als Auftrag in den Koalitionsvertrag geschrieben hat.
Denn es hat bewirkt, dass man es auch schnell hinkriegen will. Und wenn wir heute also sagen können, dass etwa im Bereich der sozialen Sicherheit, im Bereich der Familienpolitik, im Bereich der Politik, die das Wohnen und das Mieten betrifft, große Fortschritte erreicht sind, dann ist das auch das Ergebnis dieser Verabredung, eine Bestandsaufnahme vorzunehmen.
Ob es reicht, wird die SPD auf ihrem Parteitag entscheiden. Wobei offen ist, ob das die Frage sein wird. Saskia Esken, zusammen mit Norbert Walter-Borjans im SPD-Konkurrenzteam, verneint das am Abend im ZDF.
Wir können der Koalition auch durchaus ein Testat geben, dass sie viele wichtige Projekte auch bearbeitet hat. Aber die wichtigere Frage für mich ist tatsächlich, können wir für die dringenden Zukunftsfragen gemeinsam Antworten finden?
Was sie bezweifelt, und das klingt ganz ähnlich auf der anderen Seite des Koalitionstisches beim CDU-Abgeordneten Carsten Linnemann, der die Kanzlerin seit langem kritisiert.
Wir haben die Dinge abgearbeitet, auch die Unionspunkte. Aber man muss sagen, es fehlt die Vision, es fehlt das Ziel. Wo soll die Reise hingehen? Und deshalb muss man sich meines Erachtens jetzt nochmals an den Tisch setzen, wenn die Personalquerelen vorbei sind, und muss sich die Frage stellen, was sind unsere Projekte, um die Zukunft zu gewinnen?
Es überrascht nicht, dass auch die Opposition wenig Hoffnung hegt, dass die Koalition noch viel gestalten wird, und formuliert drastisch die Grüne Katrin Göring-Eckardt wie Dietmar Bartsch von der Partei Die Linke.
Und ich finde, es ist jetzt eine Zeit, wo man diesem Trauerspiel auch wirklich ein Ende setzen muss.
Fakt ist, wenn man sich die erste Hälfte dieser Legislatur anschaut, dann kann man nur feststellen, dass es sich insgesamt um ein Desaster handelt. Wenn ich in der Fußballersprache bleibe, dann würde ich vorschlagen, dass man dieses Spiel abbricht wegen politischer Handlungsunfähigkeit.
Dietmar Bartsch im Beitrag von Gudula Geuter zur Halbzeitbilanz der Großen Koalition. Und wie es mit dieser Koalition weitergeht, das wird sicher auch davon abhängen, wen die SPD zum Vorsitzenden bzw. zum Vorsitzenden-Duo wählt. Norbert Walter-Borjans im Team mit Saskia Esken tritt gegen Olaf Scholz und Clara Geiwitz an. Und Olaf Scholz, der hat im Spiegel-Interview schon mal deutlich gemacht, dass er sich durchaus vorstellen könnte, auch Kanzlerkandidat für die SPD zu werden. Jetzt hat sich auch Norbert Walter-Borjans geäußert und der hat ganz andere Vorstellungen zur Kanzlerkandidatenfrage. Nadine Lindner berichtet.
Der Vorstoß von Norbert Walter-Borjans ist eine Überraschung. Er glaube nicht,
dass wir im Augenblick an dieser Stelle wären, einen Kanzlerkandidaten aufzustellen. Sondern ich glaube, ich würde erstmal dafür werben, dass wir einen Spitzenkandidaten aufstellen.
So Walter-Borjans in einem Videointerview des Spiegels, in dem die zwei verbliebenen Kandidatenpaare für den SPD-Parteivorsitz Olaf Scholz und Clara Geiwitz sowie Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken miteinander debattierten. Walter-Borjans ist ehemaliger Finanzminister in Nordrhein-Westfalen und sieht die Große Koalition deutlich kritischer als seine Konkurrenten. Der Vorstoß ist pikant, denn er wäre symbolisch ein Abschied vom Anspruch, Volkspartei zu sein. Bislang küren traditionell die großen Parteien einen Kanzlerkandidaten, die kleineren Parteien gehen mit einem Spitzenkandidaten ins Rennen. Die SPD liegt in den letzten Umfragen derzeit bei 16% oder weniger. Bei der letzten Bundestagswahl 2017 hatte sie nach herben Verlusten immerhin noch 20,5% erreicht. Zugleich ließ Walter-Borjans durchblicken, dass Olaf Scholz unter seinem möglichen Vorsitz wenig Chancen auf eine Spitzenkandidatur hätte. Die SPD verfüge über eine Menge sehr qualifizierter Köpfe. Ganz anders äußerte sich Mitbewerber Olaf Scholz, seines Zeichens Finanzminister und wenn nicht schon Kanzler, so wenigstens Vizekanzler dazu. Er will an der Kanzlerkandidatur festhalten.
Natürlich erwarten die Mitglieder der SPD, erwarten die Anhänger der SPD, dass die Führung der SPD die Fähigkeit besitzt, eine solche Kandidatur auch mit sich selber durchzutragen.
Die Unterstützung für Walter-Borjans und Esken im innerparteilichen Machtkampf kommt vor allem von den Jusos. Mehrere Spitzengenossen hatten dagegen angekündigt, für Scholz und Geiwitz zu stimmen. So Außenminister Heiko Maas oder der ehemalige Parteivorsitzende Martin Schulz. Auch die Justizministerin der SPD, Christine Lambrecht, Familienministerin Franziska Giffey, der Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann und Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil warben heute für das Duo, das sich für eine Fortsetzung der Großen Koalition einsetzt. Die Entscheidung über das künftige Duo an der Spitze der Sozialdemokraten fällt in einer Stichwahl vom 19. bis 29. November. Anschließend muss im Dezember der Parteitag endgültig entscheiden.
Nadine Lindner war das zur Kanzlerkandidatenfrage bei der SPD. Vom Vorstoß der Verteidigungsministerin, in Nordsyrien eine Schutzzone einzurichten, wurde Heiko Maas völlig überrumpelt. Das hat er dann auch deutlich gezeigt und sich bei einer Reise in der Türkei sehr kritisch über seine Kabinettskollegin geäußert. Unter anderem dafür wurde Maas heute von den Abgeordneten im Bundestag ganz schön in die Mangel genommen. Frank Kapellan hat sich das angehört.
Heiko Maas müht sich, gelassen zu bleiben. Er wird in die Enge gedrängt, aber diesmal weist der Sozialdemokrat die eigene Partei geschlossen hinter sich. Und während der Befragung im Bundestag hält sich der Koalitionspartner auffällig zurück. So, als wolle die Union nicht noch weiter Öl ins Feuer gießen und damit das ohnehin angespannte Koalitionsklima am großen GroKo-Bilanztag weiter belasten. AfD und FDP sind es vor allem, die den Sozialdemokraten attackieren, weil er seinen Ärger über die deutsche Verteidigungsministerin bei einer Pressekonferenz im Ausland subtil öffentlich werden ließ.
Zunächst mal will ich darauf hinweisen, dass es keine gemeinsame schriftliche Erklärung des türkischen Außenministers und mir gibt, sondern lediglich eine Pressekonferenz stattgefunden hat anlässlich meines Besuches in Ankara.
Und da sei er nun mal danach gefragt worden, ob die Syrien-Initiative von Annegret Kramp-Karrenbauer bei den Gesprächen in der Türkei eine Rolle gespielt habe. Die Sicherheitszone war kein Thema, habe er wahrheitsgemäß geantwortet, den Namen seiner Kollegin noch nicht einmal erwähnt.
Wir waren schon sehr erstaunt, dass Sie in einer Pressekonferenz auf türkischem Staatsgebiet an der Seite des türkischen Außenministers die Äußerung, den Vorschlag einer Kabinettskollegin der Lächerlichkeit preisgegeben haben.
Alexander Graf Lambsdorff, FDP-Außenpolitiker, will Heiko Maas dennoch eine Entschuldigung abtrotzen, doch der weicht aus, er habe sich nichts vorzuwerfen. Missbilligung von Äußerungen und Amtsführung des Bundesministers des Auswärtigen haben die Liberalen einen Antrag genannt, über den das Parlament morgen Abend debattieren soll. Der Minister soll eine Rüge erhalten, ein selten genutztes Instrument des Bundestages, und dann wird auch die Union Farbe bekennen müssen. Während der Außenminister heute Rede und Antwort stehen muss, versucht ihm ein Parteifreund im Deutschlandfunk-Interview zur Seite zu springen. Carsten Vogt, langjähriger SPD-Bundestagsabgeordneter, sieht Angela Merkel in der Pflicht, die Syrien-Initiative der CDU-Vorsitzenden zu konkretisieren. Darüber sei zu reden, nicht über Formfragen.
Dafür haben wir eine Bundeskanzlerin, die in dieser Frage eine Leerstelle ist, weil sie konzeptionell sich nicht äußert und nicht debattiert. Und wir haben eine Verteidigungsministerin, die eine legitime Debatte über die deutsche sicherheitspolitische Rolle am falschen Objekt führt und dann sie außerdem nur parteipolitisch führt, indem sie sich nicht vorher in der Koalition abstimmt.
Heiko Maas wiederum zieht in der Woche des Mauergedenkens neuen Ärger auf sich, weil er in einem Namensartikel allen für die Realisierung der deutschen Einheit dankt, nur nicht den Amerikanern. Norbert Röttgen, CDU-Abgeordneter, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, spricht von einem historischen Fehltritt. Tatsächlich hatte der Außenminister lediglich formuliert, man verdanke die Einheit den Freunden und Bündnispartnern im Westen. Während er den sowjetischen Staatschef Gorbatschow erwähnt, bleibt US-Präsident Bush Senior ungenannt. Erklärungsversuche.
In dem Artikel wird ausdrücklich Bezug genommen, dass die Wiedervereinigung Deutschlands und der Fall der Berliner Mauer vor allen Dingen auch den westlichen Bündnispartnern zu verdanken ist.
Carsten Vogt, einst Koordinator der transatlantischen Beziehungen, ist an dieser Stelle nicht ganz so nachsichtig mit seinem SPD-Kollegen. Es war ein Fehler, die Rolle der Vereinigten Staaten nicht ausdrücklich zu würdigen, sagt er.
Ja, das passiert. Das passiert, ich bedauere, dass das passiert ist, aber das bedeutet auch nicht, dass er die Rolle der Amerikaner geringschätzt.
Morgen hat Heiko Maas Gelegenheit, das seinem amerikanischen Amtskollegen deutlich zu machen. US-Außenminister Mike Pompeo wird zu einem zweitägigen Deutschlandbesuch erwartet.
Frank Capellan zur Kritik an Heiko Maas. Ab Mitternacht wollen die Flugbegleiter der Lufthansa streiken. Das Unternehmen hatte zwar noch per Eilantrag versucht, das zu verhindern, war aber damit gescheitert. Eine letzte Entscheidung steht jetzt noch aus, aber schon jetzt ist klar, viele Flugzeuge werden wohl am Boden bleiben. Lars Hofmann.
Die Lufthansa hat mit einem Sonderflugplan auf die für Donnerstag und Freitag angekündigten Streiks der Flugbegleiter reagiert. Das Unternehmen sagt vorsorglich mehr als die Hälfte der von dem Streik bedrohten Flüge ab. Allein am Donnerstag fallen 700 der eigentlich 1.100 geplanten Lufthansa-Flüge aus. Am Freitag werden dann nochmal 600 von den geplanten 1.100 Flügen gestrichen. Betroffen seien rund 180.000 Passagiere. Die Lufthansa versucht, möglichst viele Kunden auf andere Flüge, etwa von nicht bestreikten Tochtergesellschaften wie Eurowings oder Swiss, umzubuchen. Außerdem hat man die Möglichkeit, sein Ticket kostenlos innerhalb von 10 Tagen umzubuchen. Und bei innerdeutschen Flügen kann man auch auf die Bahn umsteigen. Die Flugbegleitergewerkschaft UFO hat zu dem zweitägigen Streik aufgerufen, um die Lufthansa an den Verhandlungstisch zu zwingen. Die Lufthansa hält die Gewerkschaft derzeit nicht für tariffähig und versucht noch, den Streik vor dem Landesarbeitsgericht in Frankfurt verbieten zu lassen. In erster Instanz vor dem Arbeitsgericht Frankfurt war die Lufthansa bereits gescheitert.
Wenn man auf die Wachstumszahlen schaut, dann ging es für Deutschland wirtschaftlich lange nur bergauf. Aber diese Zeiten sind erst einmal vorbei, denn der Brexit, die Handelsstreitigkeiten mit den USA, all das drückt auf die Konjunktur. Heute haben die sogenannten Wirtschaftsweisen der Bundesregierung ihr jährliches Gutachten übergeben und darin auch einen Grundsatz der deutschen Haushaltspolitik in Frage gestellt. Theo Gers mit den Einzelheiten.
Es rumort im Sachverständigenrat. Dabei sind sich die 5 Wirtschaftsprofessoren in der Analyse durchaus einig. Deutschlands Wirtschaft befindet sich noch nicht in einer Rezession, aber im Abschwung, der vor allem die Industrie fest im Griff hat. Deren Produktion ging im bisherigen Jahresverlauf um fast 3% zurück. Eine Stütze sind dagegen weiter die hohe Beschäftigung und der private Konsum. Dieses gespaltene Konjunkturbild hinterlässt Bremsspuren. 0,5% Wachstum erwarten die 5 Weisen in diesem Jahr, 0,9% im kommenden, aber eigentlich sind es auch im nächsten Jahr nur 0,5%. Denn die Prognose von 0,9% kommt nur dadurch zustande, dass das Jahr 2020 4 Arbeitstage mehr hat als 2019. Und auch wenn die Forscher erwarten, dass sich an der eher mauen Konjunktur so schnell nichts ändert, stellt Christoph Schmidt, der Vorsitzende des Sachverständigenrats, erst einmal bündig fest:
Ein Konjunkturprogramm ist aus der heutigen Sicht allerdings nicht angezeigt.
weil das maue Wachstum nicht konjunkturell, sondern auch strukturell bedingt ist. Deshalb hat Christoph Schmidt, der nach 10 Jahren an der Spitze des Gremiums altersbedingt abtreten wird, an die Adresse der Bundesregierung vor allem eine Empfehlung.
Die Bundesregierung ist gut beraten, unserer Einschätzung nach, stärker denn je das Wachstumspotenzial der deutschen Volkswirtschaft in den Blick zu nehmen.
Heißt übersetzt, dauerhaft und breit angelegte Anreize, etwa dauerhafte Steuersenkungen, um Investitionen und Beschäftigung zu fördern, braucht es schon, aber eben kein Konjunkturpaket. Hier beginnt dann das Rumoren unter den 5 Professoren, denn das ist nur die Meinung von 3 der 5 Sachverständigen. Die anderen 2 blicken auf die gestiegenen Abwärtsrisiken und raten dazu, ein kurzfristig wirkendes Konjunkturpaket zumindest auszuloten. Sie empfehlen erleichterte Abschreibungen für Investitionen, einen Kinderbonus bei staatlichen Transferleistungen oder auch ein Vorziehen der für 2021 geplanten Teilabschaffung des Solidarzuschlags. Uneins ist das Gremium auch bei der Frage, wo das Geld herkommen soll. Da ist einmal die schwarze Null, von der die Ökonomen jetzt vorsichtig abrücken. Sie war richtig im Aufschwung, um in den letzten Jahren für den Abbau von Schulden zu sorgen, sagt Professor Christoph Schmidt. Aber
es ist ganz eindeutig, dass in einem schweren Abschwung ein Festhalten an der schwarzen Null nicht ökonomisch sinnvoll sein würde.
Und so kommen die Ökonomen zur grundgesetzlich verankerten Schuldenbremse. Hier gehen die Meinungen auseinander, ob sie flexibel genug ist.
Wir befürchten, dass die Schuldenbremse in der derzeitigen Ausgestaltung einen Hemmschuh darstellen könnte, sowohl was die Konjunkturstabilisierung angeht, als auch was die Frage der Investitionen angeht. Es gibt einen großen Investitionsbedarf, der ja durchaus auch in dem Jahresgutachten an vielen Stellen aufscheint. Wo wir uns halt uneinig sind, ist, ob die Spielräume, die die Schuldenbremse bietet, ob die ausreichen.
Schnabel und mit ihr Achim Truger sprechen sich für eine Änderung der Schuldenbremse aus. Die anderen 3 Professoren wollen dagegen an ihr festhalten. Für die Wirtschaftspolitik hat dieser Disput noch keine praktische Relevanz, wie so vieles, wozu die 5 Professoren raten.
Ich darf Ihnen sagen, dass wir vielleicht nicht immer alles genauso machen, wie Sie es vorschlagen, aber dass Sie uns doch sehr inspirieren. Und Sie finden viele Ihrer Gedanken auch in dem, was wir getan haben, wieder.
Das sagte Kanzlerin Merkel diplomatisch, als sie das Gutachten entgegennahm.
Aus unserem Hauptstadtstudio war das Theo Gers. Bei der Landtagswahl in Thüringen hat die CDU ein historisch schlechtes Ergebnis eingefahren und ist hinter der Linkspartei und der AfD auf dem 3. Platz gelandet. Wer zukünftig in Thüringen regiert, ist noch völlig offen. Die CDU hat für sich jedenfalls per Parteitagsbeschluss festgelegt, weder mit der Linken noch mit der AfD zusammenzuarbeiten. Aber damit sind in der Partei längst nicht alle einverstanden, denn manche können sich durchaus eine Zusammenarbeit mit der Linken vorstellen, andere wollen mit der AfD zumindest reden. Mitten in diesen ganzen Debatten hat sich heute die Thüringer CDU-Fraktion neu konstituiert und der Fraktionsvorsitzende zur Wiederwahl gestellt. Aus Thüringen berichtet Henry Bernhard.
Von Chaostagen ist in der Thüringer CDU-Landtagsfraktion die Rede, davon, dass man die wenige verbliebene Glaubwürdigkeit nach dem 22% Wahldesaster geradezu verbrenne, wenn täglich neue Varianten diskutiert werden, mit wem die CDU koalieren könnte, mit der AfD, mit der Linken, mit SPD, Grünen und FDP. Der Vorsitzende Mike Moring hat in den letzten Tagen dazu beigetragen, dass kaum noch jemand wusste, wofür die Thüringer CDU steht. Entsprechend fiel heute die Wahl Morings zum Fraktionsvorsitzenden aus. 66% der Stimmen erhielt er nur in geheimer Wahl.
Ich bin mit einem ehrlichen Ergebnis gewählt worden. Angesichts der Stimmungslage in der Partei auch ziemlich plausibles Ergebnis, weil wenn wir so unterschiedlich auch diskutieren und auch wahrnehmen, wie in der kommunalen Basis diskutiert wird, dann kann man gar nichts anderes erwarten. Es war ja auch ein historisch schlechtes Wahlergebnis. Das hat uns ganz schön ins Kontor gehauen, dass wir jetzt mit 21 Abgeordneten da sitzen, schmerzt uns alle und mich ganz besonders.
Nur 14 von 21 Stimmen hat Moring erhalten und das ohne Gegenkandidat. Zwar gibt es schon Rücktrittsforderungen aus dem Landesverband, aber nicht in der Fraktion. Dennoch haben die Abgeordneten mehrheitlich darauf bestanden, dass die Geschäftsordnung geändert und der Fraktionsvorsitzende nur noch für 2 und nicht wie bisher für 5 Jahre gewählt wird. Die Sitzung dauerte ungewöhnlich lange, fast 4 Stunden, wie Jörg Kellner, einer der CDU-Abgeordneten, erläutert.
Es war eine offene und ehrliche Diskussion. Ja, ich sage mal, 21% Wahlergebnis einzufahren, wirft natürlich eine ganze Menge Fragen auf. Drittstärkste Kraft. Die CDU ist sowas nicht gewöhnt. Und da kommen natürlich viele Fragen auf. Woran hat es gelegen? Was ist der Grund? wie müssen wir uns jetzt aufstellen, was müssen wir machen, und das dauert seine Zeit, weil auch jeder zu Wort kommen möchte.
Auch die Frage, ob mit der AfD oder der Linken gesprochen werden sollte über eine mögliche Zusammenarbeit, wurde diskutiert. In Abstimmungen plädierten aber nur jeweils 2 der 21 Abgeordneten dafür, die anderen mehrheitlich dagegen. Mike Moring fasste zusammen:
Es gibt keine Zusammenarbeit mit der Linkspartei, es gibt keine Zusammenarbeit mit der AfD, es gibt keine Grauzonen. Es geht nicht um die Frage der Spekulierung von irgendwelchen Stimmen am Rande. Und sonst gilt das, was Beschlusslage in der CDU Deutschland ist, auch wenn es einzelne Wortmeldungen hier in der Partei gibt: keine Zusammenarbeit da, keine Koalition da, keine Zusammenarbeit da, keine Koalition da. Klarheit bis zum letzten Komma.
Die Kritik aus der Bundespartei, namentlich vom CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak, der Gedankenspiele mit der AfD zu kooperieren als irre bezeichnet hatte, wies Moring zurück.
Ich als Vorsitzender der CDU Thüringen stehe vor meinen Mitgliedern. Meine Mitglieder meiner Partei haben das Recht, ihre Meinung zu äußern. Niemand ist deshalb irre. Und ich verwahre mich gegen diese respektlose Äußerung.
Moring will im Auftrag der Fraktion Gespräche mit FDP, SPD und Grünen führen, um die Möglichkeit einer Minderheitsregierung auszuloten. SPD und Grüne jedoch hatten schon zuvor zu verstehen gegeben, dass sie eine Minderheitsregierung mit der Linken bilden wollen.
Nach dem schlechten Wahlergebnis der CDU bei den Thüringer Landtagswahlen wurde der Fraktionsvorsitzende Mike Moring also wiedergewählt. Der Bericht war das von Henry Bernhard. Bundesinnenminister Seehofer hat veranlasst, dass an den Grenzen strenger kontrolliert wird, um illegale Einreisen zu verhindern. Isabel Reifenrath.
An allen deutschen Grenzen sollen zeitlich flexible Kontrollen von der Bundespolizei durchgeführt werden. Auch die Schleierfahndung soll ausgeweitet werden. So will das Bundesinnenministerium schärfer gegen illegale Einreisen und missbräuchliche Asylanträge vorgehen. Damit reagiert Bundesinnenminister Horst Seehofer auf den Fall des Clan-Chefs Ibrahim Miri, der trotz eines Einreiseverbotes einen erneuten Asylantrag gestellt hatte. Wer künftig trotz Einreiseverbot einreist und einen Asylantrag stellt, soll in Haft genommen werden. Bisher ist das aber rechtlich nicht möglich. Das Bundesinnenministerium will deshalb eine Gesetzesänderung auf den Weg bringen. Der stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Jörg Radek, begrüßt diese Maßnahmen. Trotz der Überlastung der Bundespolizei hält er die Umsetzung für möglich. Er sagte, die Bundespolizisten werden dafür in nächster Zeit auf Fortbildungen verzichten und weitere Überstunden machen. Im vergangenen Jahr waren durch Kontrollen an der deutsch-österreichischen Grenze laut dem Bundesinnenministerium 7 Personen aufgehalten worden, die trotz Einreiseverbot einen neuen Asylantrag in Deutschland stellen wollten.
Soweit die Information von Isabel Reifenrath. Lange ist es nicht mehr, bis in den USA der Präsidentschaftswahlkampf startet. Und deshalb wird bei den regionalen Wahlen jetzt ganz genau hingeguckt, ob sich da eventuell schon Stimmungen abzeichnen. Die Republikaner haben jetzt einen ordentlichen Dämpfer bekommen, und zwar im erzkonservativen Bundesstaat Kentucky und in Virginia. Thilo Kössler hat die Einzelheiten.
Es sind 2 Niederlagen, die die Republikaner am Tag nach den Wahlen in Virginia und in Kentucky analysieren und verarbeiten müssen. In Kentucky, diesem tiefroten republikanischen Kernland, verloren sie äußerst knapp den Posten des Gouverneurs an die Demokraten. In Virginia errangen die Demokraten erstmals seit 25 Jahren die Mehrheit in beiden Parlamentskammern und zementierten damit die Wende vom roten in einen blauen, also demokratischen Bundesstaat.
When I say blue, I want you to say wave. Blue! Blue!
Die Blue Wave, die blaue demokratische Welle, die Virginias Gouverneur Ralph Northam am Abend in Richmond bejubelte, sollte man allerdings nicht als Beginn eines generellen republikanischen Niedergangs überinterpretieren. Sowohl in Virginia wie bei der Gouverneurswahl in Kentucky spielten regionale und lokale Sonderfaktoren eine Rolle. Und doch sind die Ergebnisse für die Demokraten ein wichtiges politisches Signal, das ihnen das geplante Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump nicht unbedingt schaden muss. Gouverneur Northam sah in CNN 2 regionale Trump-Faktoren am Werk. Der Präsident habe in den Kohleregionen der Appalachen Stimmen verloren, weil er sein Versprechen nicht hielt, etwas für die Kumpel zu tun. Und die Farmer hätten unter Trumps Handelskrieg mit China und den Strafzöllen schwer zu leiden.
Tariffs have hurt us tremendously. So he's made a lot of promises and just hasn't been there for the people of Virginia.
In Kentucky blieben die meisten politischen Ämter, die zur Wahl standen, fest in republikanischer Hand. Allerdings ging der Gouverneursposten, wenngleich auch mit hauchdünner Mehrheit, an den demokratischen Herausforderer Andy Beshear. Dabei hatte sich Donald Trump noch vor wenigen Tagen für den Amtsinhaber Matt Bevin stark gemacht und seinen Anhängern zugerufen, eine Wahlniederlage werde als Niederlage für ihn interpretiert.
If you lose, it sends a really bad message. And they will build it up. And if you lose, they're going to say, Trump suffered the greatest defeat in the history of the world. You can't let that happen to me.
Das Wahlergebnis in Kentucky wurde in Washington als Indiz dafür gewertet, dass der Präsident nicht mehr jeden seiner Kandidaten über die Ziellinie hieven kann. Der Verlust des Gouverneurspostens war aber vor allem dem Umstand geschuldet, dass Amtsinhaber Matt Bevin sich in den Augen der Wähler völlig diskreditiert hatte. Bevin hatte den Lehrern Gehalts- und Pensionskürzungen in Aussicht gestellt und auf deren Protest mit wüsten Beschimpfungen reagiert. Zudem drohte er mit Kürzungen im staatlichen Gesundheitssystem Medicaid. Für die Demokraten ein Indiz dafür, dass sie dieses Thema auch im Präsidentschaftswahlkampf wieder nach vorne schieben müssen. Die Republikaner hätten nach diesem Wahltag durchaus Anlass, sich Gedanken zu machen, warnte John Kasich, ehemaliger republikanischer Gouverneur von Ohio, im Fernsehsender CNN. Die gestiegene Wahlbeteiligung und die Tatsache, dass sie in beiden Staaten Stimmen in den Vororten der großen Städte an die Demokraten verloren, seien besorgniserregend.
The suburbs, the turnout in the urban areas, I mean, we see that it is really going strong for Democrats and Republicans are not doing well in those areas.
Thilo Kössler war das über zwei Wahlsiege, die den Demokraten im bevorstehenden Präsidentschaftswahlkampf Rückenwind geben könnten. Und jetzt noch einmal ins Inland. In der letzten Woche war in Nordrhein-Westfalen ein neuer Fall von Kindesmissbrauch und Kinderpornografie ans Licht gekommen. Heute hat sich die Polizei zum Stand der Ermittlungen geäußert und unser Korrespondent Moritz Köpper war dabei.
Obwohl die Ermittlungen im Fall des mutmaßlichen Kindesmissbrauchs von Bergisch Gladbach noch am Anfang stünden, steht für Kölns Polizeipräsidenten Uwe Jakob bereits fest, dass es einen Fall solchen Ausmaßes für sein Haus bislang noch nicht gegeben habe.
Wie perfide die Taten im Einzelnen sind, mögen Sie daran erkennen, dass wir umfangreich Sexspielzeug sichergestellt haben, dass wir Fesselmaterial sichergestellt haben, dass wir Liebesbriefe in Kinderhandschrift sichergestellt haben. Ich mache keinen Hehl daraus. Das Verfahren ist auch eine besondere Belastung für die ermittelnden Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten.
6 Tatverdächtige sind mittlerweile in Gewahrsam der Behörden. Vorwurf: schwerer sexueller Kindesmissbrauch sowie Verbreitung von kinderpornografischem Material. Nach den Festnahmen in der vergangenen Woche hatte die Polizei mit Datenspeicherspürhunden noch einmal den Tatort in Bergisch Gladbach durchsucht, war fündig geworden und hatte dann am Dienstagabend und in der Nacht 2 weitere Männer in Krefeld und nahe Aachen als Tatverdächtige identifiziert und in Gewahrsam genommen. Die nunmehr insgesamt 6 Verdächtigen, die die Taten bereits teilweise gestanden haben, sollen mindestens 11 Kinder im Alter zwischen 11 Monaten bis zu 11 Jahren missbraucht haben. Es handele sich dabei auch um die eigenen oder Stiefkinder der Verdächtigen, so der Kölner Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer.
Wir prüfen eben in dem Zusammenhang auch, ob sich Beschuldigte kannten, also auch persönlich kannten, ob sie sich getroffen haben und ob es hier auch zum Austausch von Kindern gekommen ist.
Bisher griff die Polizei in Nordrhein-Westfalen, in Bergisch Gladbach, Langenfeld, Krefeld und Viersen zu. Hinzu kommt noch ein Standort in Hessen. Von einem Netzwerk wollte Oberstaatsanwalt Bremer jedoch noch nicht sprechen.
Soweit würde ich noch nicht gehen, dass man von einem Ring oder einem Netzwerk sprechen kann. Aber wir haben eben eine Fülle von Chatverläufen, also Personen, die miteinander kommunizieren und Bilder austauschen, vielleicht auch Geschädigte austauschen. Das sind dann erstmal für uns 2er Beziehungen, die wir aufklären müssen. Ob dann da noch mehr hintersteckt, das müssen wir mal abwarten.
Man stehe vor einer Mammutaufgabe, sagte Kölns Polizeipräsident Jakob. Mittlerweile umfasse allein die Sonderkommission in seinem Haus über 130 Beamtinnen und Beamten, die unter anderem damit beschäftigt sind, die riesigen Datenmengen auszuwerten.
Wir haben allein ein Handy vorliegen. Dort sind 469 sogenannte Chats drauf verzeichnet. Diese 469 Chats bedeuten 113.000 Nachrichten, die auszuwerten sind. Es gibt Chatgruppen, wo es um Pornografie geht. Die haben 1.800 Teilnehmer allein auf diesem Handy. Das heißt jetzt nicht, dass jeder dieser 1.800 Teilnehmer ein Straftäter ist. Aber wir müssen natürlich jeden Einzelnen überprüfen, erstmal identifizieren, überprüfen. Und was steckt jetzt im Detail dahinter?
Man müsse davon ausgehen, dass auch aktuell noch Kinder missbraucht werden, so Jakob. Daher sei bei den Ermittlungen Eile geboten.
Moritz Küpper hat den Ermittlungsstand in einem neuen, offenbar sehr weitreichenden Fall von Kindesmissbrauch zusammengetragen. Und damit gehen die Informationen am Abend zu Ende. Die Halbzeitbilanz der Bundesregierung ist auch noch einmal Thema in unserer Kommentarsendung ab 19.05 Uhr. Und da können Sie außerdem Meinungen zum Jahresgutachten der Wirtschaftsweisen und zu der Kritik an Außenminister Heiko Maas hören. Im Studio verabschiedet sich Josephine Schulz. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und gutes Weiterhören. Thank you.